Adler Mannheim Eishockey Podcast zusammen mit Radio Regenbogen.
Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde. Unser kurzes Update vor Spiel 4 in der Viertelfinalserie der DEL Playoffs 2023. Über das letzte Spiel der Adler will ich an der Stelle nicht zu viel Worte verlieren. Es war ein schönes Spiel, leider mit dem falschen Ergebnis. Wir haben sehr bitter verloren zu Hause, nachdem wir eigentlich gut gespielt haben. Am Ende dann doch ein 2:3 gegen die Kölner Haie in Overtime. Jetzt geht's mit dem Blick nach vorne. Wir gucken uns an, was heute Abend bei dem Spiel gegen Köln passieren muss, damit wir den Sieg am Ende auch mit nach Hause nehmen. Außerdem werfen Anti und Ulle natürlich auch noch einen Blick auf die anderen Partien in den DEL-Playoffs. Und wir machen auch mal die Rundumschau wieder. DEL 2, DNL, was da alles so passiert gerade. Die volle Packung Eishockey-Infos zum jetzigen Stand gibt's jetzt von Adler-Reporter Anti Soramies und Eishockey-Experte Christoph Ullmann. Viel Spaß!
In den Playoffs spricht man oft von Heimrecht oder auch von Heimvorteil. Das Heimrecht sagt aus, dass du die Playoffs bzw. die Serie zu Hause startest und bei einem möglichen 7. Spiel auch zu Hause agierst. Befinden wir uns aber aktuell in einem Heimvorteil, Anti? Keine Mannschaft hat bisher ein Heimspiel gewonnen in der Serie zwischen den Adler Mannheim und den Kölner Haien. Spielt man aktuell lieber auswärts, ist der Support, die Unterstützung der eigenen Fans und die eigene Halle momentan mehr Belastung, mehr Last, mehr Druck?
Das ist eine Frage, glaube ich, die sich ganz, ganz viele stellen. Ich kann da nur sagen, dass ich glaube, das ist ein Zufall. Das ist eine so enge Serie, die Spiele könnten so oder so ausgehen. Sie gehen halt so aus, um das mal ganz exakt auszudrücken. Also wenn wir uns die Serie genau angucken, das erste Spiel, gut, da waren die Adler nicht da zu Hause. Da waren sie einfach physisch nicht präsent. Spielerisch hatten sie sogar ein paar Möglichkeiten, ein paar Tore zu erzielen, aber waren physisch nicht präsent und das musste sein. Dann beim Spiel am Freitag in Köln waren die Adler einfach die bessere Mannschaft, was Physis anging, aber auch kompakt genug, haben die Kölner eigentlich wirklich weggehalten vom Tor, haben denen wenig gegeben. Und jetzt zu Hause das Spiel, das ist natürlich äußerst bitter. Das war ein sehr, sehr enges Spiel, hat von ganz, ganz wenigen Sachen dann, wir analysieren es gleich ein bisschen mehr, aber hat dann wirklich von ganz, ganz wenigen Sachen nur abgehangen. Und die Kölner waren die glücklichere Mannschaft und nicht irgendwie befreiter, weil sie nicht zu Hause spielen mussten. Sowas also glaube ich nicht.
Also schon von daher,
erstaunlich ist es allemal, das stimmt.
Ja. Erstaunlich vor allem gestern in allen 4 Partien. Es gab 3 Auswärtssiege und das finde ich schon bemerkenswert. Wolfsburg gewinnt in Straubing. Die DEG, auch nach Verlängerung in Ingolstadt und ja auch eben der KIC in Mannheim, außer München, sehr, sehr souverän mit einem Heimsieg. Aber bevor wir da jetzt mal drüber sprechen, du hast eine tolle Nachricht und da geht's um jede Menge Geld und einen wahnsinnigen, wahnsinnigen Support.
Ganz genau. Also wir wissen, wir haben es immer wieder mal angesprochen, die Eishockey-Community ist der absolute Wahnsinn. Mike Klemser, 1997 geboren, in Rosenheim jetzt gerade gespielt und hatte einen Unfall auf dem Eis, ist seitdem gelähmt, querschnittsgelähmt. Wie es da weitergeht, ist natürlich medizinisch sehr, sehr schwer zu prognostizieren und dass er natürlich jegliche Art von Therapie brauchen kann und braucht. Als junger Mann hat man ja immer das hohe Potenzial, dann wirklich auch ein bisschen sich dann Lebensqualität zurückzuholen über verschiedene Therapien, die sehr, sehr teuer sind. Und jetzt kommt sie, die gute Nachricht. 550.000 Euro sind an Spenden zusammengekommen. Und das ist einfach so, wenn jeder ein bisschen was gibt, jeder ein bisschen spendet, dann kann so ein junger Mann dann einfach auch die bestmögliche Therapie bekommen, um sich dann irgendwie ins Leben zurückzukämpfen. Und das finde ich absoluten Wahnsinn. Vielleicht ist es auch noch so, Mike Klemser ist noch jemand, zu dem ich auch noch einen persönlichen Bezug habe. Der hat mit meinem Sohn zusammen in der Baden-Württemberg-Auswahl gespielt. Der ist zwar ein Jahr älter als der Sam, aber ist trotzdem, dann haben sie zusammen gespielt in der Auswahl, haben gegeneinander gespielt und dann auch in der U20-Nationalmannschaft haben sie ein paar Spiele zusammen gemacht. Also von daher kenne ich ihn natürlich auch nicht persönlich, sondern mal so Hallo gesagt. Aber jetzt nie, dass wir uns groß unterhalten hätten. Aber ich kenne ihn persönlich. Von daher ist es umso schöner, in dieser ganzen Geschichte, in dieser ganzen tragischen Geschichte ist wenigstens das Schöne, das Positive, dass Menschen an ihn denken und Menschen ihm tatsächlich dann die Möglichkeit für eine gute Therapie geben, weil die natürlich sehr, sehr teuer ist. Also ihr könnt einfach weiterspenden. Ihr findet das einfach im Internet, gibt Mike Glemser ein und da findet ihr dann auf alle Fälle dann Möglichkeiten, weiter zu spenden. Also das ist eine richtig tolle Sache. Und ja, während ich da spreche, kriege ich echt Gänsehaut, weil auf der einen Seite die Geschichte so traurig ist, auf der anderen Seite ist es so schön, dass Menschen helfen. Also da gibt mir ja wieder alles in mir, den Glauben an die Menschheit, an die Menschlichkeit wieder, der kommt dann wieder zurück.
Das ist echt eine Wahnsinnssumme und es ist ein ganz, ganz toller Support. Du sprichst da von Eishockey-Community, also da hält man wirklich zusammen. Das ist eine phänomenale Geschichte. Jetzt lass uns mal einsteigen in das aktuelle Playoff-Geschehen. Anti, ich habe einen Satz gehört, da musste ich echt schmunzeln, wenn man über den Playoff-Baum spricht. Da war es im Fernsehen, wurde gesagt, das zarteste Pflänzchen im Eishockey. Ich muss aber sagen, da wir uns Richtung Frühling bewegen und es draußen ja schon etwas blüht. Ich finde diesen Playoff-Baum, das ist meine Lieblingspflanze aktuell.
Das stimmt und manche reagieren da offenbar auch allergisch auf die Pollen. Also wenn man das sieht, also wenn der Playoff-Baum mal richtig blüht, dann niest der eine oder andere mal richtig heftig und der andere igelt sich ein. Also wenn wir uns das Ganze anschauen, Ulle, München liegt 0-2 hinten gegen Bremerhaven, dann hauen die so ein Ding raus. 7-1 gewinnen sie zu Hause gegen Bremerhaven und zeigen mal, hey, Moment, die ersten beiden Spiele waren wir vielleicht nicht ganz da, aber wir sind immer noch Red Bull München. Also das ist schon ein absoluter Hammer. Was mir auch wieder zeigt, dass Playoffs wirklich, Gott sei Dank müssen wir keine 3 Euro für Phrasen bezahlen, aber Playoffs haben ihre eigenen Gesetze und sind ein ganz anderer Sport als die Hauptrundenspiele. Es ist nun mal so.
Das, ich war gestern in München, ich habe fürs Fernsehen dort gearbeitet und die Münchner sind sehr, sehr gut aufgetreten. Du hast es gesagt, so ganz nach dem Motto, hey, wir sind immer noch Red Bull München. Die Münchner haben auch selber gesagt, die Verantwortlichen, die mir da über den Weg gelaufen sind, das war jetzt mal ein Spiel, so wie wir auch spielen wollen und jetzt sind wir in der Serie angekommen, haben sie gesagt. Es hat einfach ein bisschen gedauert. Spiel 1 absolut dominiert, Spiel 2 Bremerhaven mit ja Heimvorteil, Rückenwind, breiter Brust, aber München, das war gestern ein Ketchup-Flaschen-Effekt. Die haben viel gefeuert, wirklich ihr aggressives Eishockey gespielt, im Vorcheck Scheiben gewonnen, die neutrale Zone dicht gemacht. Also das war schon ein sehr, sehr guter Auftritt. Und weil wir eben noch vom Playoff-Baum oder vom Playoff-Pflänzchen gesprochen haben, wo manche etwas allergisch auf die Frühblüter reagieren, es ist schon phänomenal. So enge Serien, überall steht's 2-1. Gestern, ich habe es eben gesagt, 3 Auswärtssiege. Das ist irre. Also ich freue mich. Ich habe jetzt schon geguckt, wer spielt morgen am Dienstag, wer spielt am Mittwoch, am Freitag die Konferenz, was passiert. Also das ist schon, das ist echt Wahnsinn. Ich muss echt sagen, dass das Spaß macht. Und ich habe es ja das letzte Mal auch betont. Ich finde es super, dass die Spiele teilweise zeitversetzt anfangen. Die Mannschaften tun uns den Gefallen. Sie gehen sogar hinten raus noch in die Overtime. Also du bekommst da wirklich die volle Packung Eishockey geliefert. Aber bei der Serie jetzt Bremerhaven wieder zu Hause. München mit einem ordentlichen Ausrufezeichen. Also, aber das Geile ist, du hast es gesagt, es geht wieder bei 0-0 los. Bremerhaven wird sich sortieren. Bremerhaven wird da mal ordentlich durchschnaufen. München muss mit den Füßen am Boden bleiben. Genauso wie die Grizzlies Wolfsburg, die jetzt am Pulverturm gewonnen haben. Weißt du auch, es ist nie einfach, am Pulverturm zu spielen. Mhm. Aber Straubing wird ja da natürlich auch mit, ich nenne es immer Wut im Bauch, aber die fahren doch jetzt nicht nach Wolfsburg und sagen sich, ah, mal gucken, was dort passiert, sondern und vor allem auch hinsichtlich, wir haben ja seit einer sehr, sehr langen Zeit, Anti, wieder eine Best-of-Seven-Serie. Wir haben ja in der Pandemie vor leeren Rängen Best-of-Three gespielt, das ist ja eine ganz andere Serie, danach Best-of-Five und jetzt Best-of-Seven. Also wenn du jetzt 2-1 führst, das ist ja wie wenn du einen Marathon läufst und bei Kilometer 20 sagst, ich sehe aus wie der sichere Sieger. Da gibt's ja noch einiges, da gibt's ja noch einiges zu absolvieren, einiges zurückzulegen.
Ja, das ist ein bisschen das, was man sich immer wieder dann merken muss. Ich glaube, jeder muss sich da disziplinieren, ein bisschen auch zu sagen, Playoffs laufen nun mal anders. Also, wenn du jetzt gesagt hast, okay, Bremerhaven führt 2-0, ah ja gut, die sind durch und München ist weg. Ich glaube, da gab es einige, die gesagt haben, haha, guck mal, die Münchner spielen so ein tolle Hauptrunde und jetzt plötzlich in den Playoffs geht denen die Luft aus. Okay, sie liegen 0-2 hinten spielen so ein Spiel, gewinnen 7-1. Das ist auch nur ein Sieg, darf man auch nicht vergessen. Aber verkürzen die Serie. Jetzt steht es nur noch 1-2 aus Sicht von München. Jetzt brauchen sie nur noch ein Spiel. Ist es ausgeglichen? Also, das ist wirklich so eng beieinander, wenn du einfach, ja, das schaffst, einen Sieg abzuhaken und eine Niederlage abzuhaken. Das ist das Wichtige. Du kannst dir für den Sieg nicht mehr kaufen, als dass du eben einen Sieg auf deinem Konto hast. Wie der zustande gekommen ist, ob du dominiert hast oder nicht, das spielt keine Rolle, weil du wirst über eine Serie nicht komplett durchdominieren. Ja, auch in der Konstellation eben, dass München gegen Bremerhaven spielt, also die bestpositionierte Mannschaft gegen die vermeintlich die schwächste Mannschaft, ich sage bewusst vermeintlich die schwächste Mannschaft der Playoff-Teilnehmer ist. Also das spielt dann überhaupt keine Rolle. Da gibt's keine Dominanz des einen oder des anderen, sondern da ist einfach wirklich da, wie bereitest du dich vor, wie bist du in der Serie drin? Und die Münchner waren es offensichtlich in den ersten beiden Spielen nicht, sonst hätte Bremerhaven das nicht gewonnen. Und jetzt haben sich da rein gearbeitet und auch gespielt, weil du gewinnst nur über Arbeit, nicht 7-1, das ist auch mal klar.
Ich finde die Voraussetzungen finde ich irre. Du hast, oder wir haben jetzt gerade ein paar Sätze über München verloren. München hat jetzt ein Heimspiel gewonnen. Jetzt geht's aber nach Bremerhaven zu Spiel 4. Das heißt, Bremerhaven mit den eigenen Fans im Rücken das zweite Spiel auch schon zu Hause gewonnen, können jetzt auf 3-1 stellen. München braucht jetzt eine gute Performance auswärts, um die Serie auszugleichen. Andere Bedingungen sind es in der Serie zwischen dem ERC Ingolstadt und der DEG. Ingolstadt geht 2-0 in Führung. Wir erinnern uns, die DEG kommt ja aus der ersten Playoff-Runde gegen die Löwen Frankfurt, haben sich dort mit 2-0 durchgesetzt. So, jetzt hatte Ingolstadt gestern ein Heimspiel, hätte die Serie auf 3-0 stellen können. Die DEG hatte da aber was dagegen. Gewinnt das Spiel in OT und das sind immer so diese Geräusche, die von außen kommen. Naja, Ingolstadt führt schon 2-0 jetzt zu Hause. Das wird ein, im Englischen sagt man immer so, Walk in the Park. Also das wird eine entspannte Serie, wie so ein Spaziergang im Frühling durch den Park. Jetzt gewinnt aber die DEG ein Auswärtsspiel, stellt auf 1-2 aus ihrer Sicht und jetzt geht's in Düsseldorf weiter. Das heißt, die DEG kann jetzt zu Hause die Serie ausgleichen und plötzlich stehst du da und es steht 2-2. Das ist so diese Gefühlslage, die du von außen hörst, was Leute so reden. Du hast es ja auch schon gesagt, nach Spiel 1 in der Adler-Serie haben die Fans gesagt, das wird nichts. So, jetzt bleiben wir aber mal wieder bei der Serie Ingolstadt-DG. So ist es ja im Kabinenleben auch. So ist die Gefühlswelt da ja auch. Du hast es, oh, das war gar nichts. Wie sollen wir denn uns da mal wieder reinbeißen? Auf einmal gewinnst du ein Spiel und das Gedankenkarussell switcht total von vorwärts auf rückwärts. Und du sagst, boah, wir sind auf einmal drin, wir sind am Leben. Und das ist das, was du in der Kabine bündeln musst. Du gewinnst, okay, abhaken, Trikot ausziehen, Ausrüstung ausziehen, deine Arbeit am nächsten Tag auch wieder machen. Du verlierst gleiches Prozedere, du änderst nichts. Und deswegen habe ich zuletzt auch gesagt, Stimmung in der Adlerkabine, du musst die versuchen hochzuhalten. Es war ein einziges Eishockeyspiel. Und das ist gerade so ein bisschen die verkehrte, die verrückte Welt. Wirklich, never too high, never too low, sagt man im Eishockey. Flieg niemals zu hoch, fall aber auch nie zu tief, sondern versuch wirklich, da deine Balance zu halten, weil es geht jetzt relativ zügig wieder weiter.
Ja, so sehe ich das auch. Du musst einfach deine Balance halten können. Du darfst dich da nicht von solchen Sachen blenden lassen. Du musst immer nur auf deine eigene Leistung, auf dein eigenes Leistungsvermögen schauen, weil alles andere hast du nicht im Griff. Du kannst im Prinzip nur das beeinflussen, was du tust, wie du dich vorbereitest. Und deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man die Sachen abhakt und dann bei Null wieder das nächste Spiel angeht. Und bei Null ein Spiel angehen heißt eigentlich im Prinzip, wie schlafe ich nach dem letzten Spiel? Wie bereite ich mich am nächsten Morgen vor? Wie ernähre ich mich? Wie ruhe ich mich aus? Wo mache ich dann bestimmte Trainingsabläufe mit? Weil da sind ja viele Sachen auf freiwilliger Basis, auf individueller Basis. Der eine weiß, was ihm gut tut, der andere weiß, was besser für ihn ist. Der eine sagt, ich gehe heute nicht aufs Eis, der andere sagt, ich muss ein bisschen aufs Eis gehen. Der eine geht nur aufs Fahrrad, der andere macht nur einen Spaziergang. Aber man ist in der Kabine zusammen, hat ein paar Meetings und so weiter. Das ist so eine Geschichte, da muss jeder irgendwo auf der einen Seite sich vorbereiten, aber auf der anderen Seite auch diesen Prozess des Abhakens des Spiels irgendwo auch angehen. Und das ist eine sehr, sehr individuelle Geschichte, Ole, oder?
Das ist absolut individuell. Also du musst da wirklich in dich reinhören. Vor allem, was brauchst du körperlich? Du hast es angesprochen, ein bisschen Fahrradfahren, spazieren gehen, eine Massage oder vielleicht doch die Ausrüstung anziehen und aufs Eis gehen. Es gibt Jungs, die müssen jeden Tag Eis unter den Füßen spüren. Es gibt aber auch welche, die sagen, hey, in den Spielen 100% definitiv, und wenn ich aber dann mal ein bisschen durchatmen kann, dann lasse ich die Ausrüstung lieber hängen. Aber es ist ganz, ganz wichtig bei dem ganzen Anschwitzen, Regenerationsprogramm, du hast es auch angesprochen, Essen, Schlafen ist ein ganz, ganz großer Faktor, ist wirklich der mentale Aspekt. Und da sind alle gefragt in der Kabine. Da geht es um die Ansprachen der Trainer, da geht es um die Videoanalyse, aber auch um die Stimmung untereinander und miteinander. Wenn du da ein, zwei Jungs drin hast, die dann vielleicht mal einen Kopf hängen lassen, dann brauchst du da wirklich Typen, die dir wieder ein bisschen die Schulterblätter hinten gerade rücken, die sagen, hey, Brust raus, wir spielen morgen wieder in Köln. Wir sind aktuell 1-2 hinten aus Adlersicht und wir brauchen ein Auswärtsspiel wie vor 2-3 Tagen. Wir brauchen wieder unsere Top-Performance. Und was du auch brauchst, du hast jetzt einen Arno Tiefensee drin gehabt, du wirst aber auch über den Verlauf der Serie einen Felix Brückmann brauchen. Den musst du ja auch mitnehmen. Du brauchst wirklich alle Jungs an Bord. Und ich habe das letzte Mal ein bisschen die Kabinenmusik und die Kabinen Stimmung angesprochen. Du kannst eine Stimmung nicht nur durch die Stereoanlage kontrollieren, sondern du musst wirklich, du brauchst gute Vibes in der Kabine, gute Worte. Markus King, den wir ja alle ganz gut kennen, der hat immer gesagt, wenn du nichts Positives zu sagen hast in gewissen Momenten, dann sag am besten gar nichts. Also wenn du irgendwie was Blödes auf den Lippen hast, schluck's runter. Und da musst du wirklich dein Ego aktuell hinten anstellen, weil es geht nur um die Mannschaft, es geht nur um morgen. Du brauchst wirklich nur positive Faktoren, nur positive Aussagen. Du brauchst dich nicht anlügen dabei. Du kannst schon ehrlich sein, wenn was nicht gut gelaufen ist. Aber du weißt immer, in welche Richtung du willst und vor allem, in welche Richtung du gemeinsam willst, Antti. Und da gucken wir doch mal gerne ein bisschen in die Glaskugel oder ein bisschen voraus. Jetzt hat man aus Mannheimer Sicht zu Hause gestern in Overtime verloren. Man hat aber viel richtig gemacht, viel aufs gegnerische Tor investiert, viel geschossen. Man hat 2 Powerplay-Tore geschossen. Das gibt ganz, ganz viel Rückenwind und ganz, ganz viel Auftrieb. Aber was ist wirklich so das Entscheidende? Was ist das, wo du aus Mannschaft sagst, wir sind in die richtige Richtung unterwegs. Wir sind top drauf. Wir müssen nur noch 1-2 minimale Sachen umstellen beziehungsweise verbessern, dass das Spiel, dass die Serie zu unseren Gunsten kippt. Weil in Köln ist es nie einfach, Eishockey zu spielen.
Ja, du sagst es, also man hat bestimmte Sachen, die man ein bisschen verfeinern muss und bestimmte Sachen, die man abstellen muss. Also Powerplay läuft okay, du hast 2 Powerplay-Tore gemacht zu Hause gegen die Haie, das ist das eine. Das andere ist, du musst ein bisschen weniger kompliziert spielen, du musst kaltschnäuziger sein. Das ist leicht gesagt, man muss ja nur kaltschnäuzig sein. So einfach ist es nicht, weil der Torwart wird plötzlich bei so einem Alleingang in den Playoffs, wird der Torwart viel, viel größer, als er normalerweise ist und deckt plötzlich viel, viel mehr ab, wenn du so auf ihn zufährst. Also das ist schon nicht einfach. Da geht im Kopf sehr, sehr viel ab, wenn du in den Playoffs spielst. Und da musst du halt auch, das gehört auch zur Vorbereitung des Spiels, dass du irgendwie auch das hinbekommst, dass diese Situation, wenn du eben Alleingang hast, und die Adler hatten ein paar gute Möglichkeiten gegen Köln, das Spiel zu entscheiden, dann musst du auch irgendwo diese Kaltschnäuzigkeit entwickeln und das einfach dann auch zu Ende bringen. Das ist das, also man hat ein bisschen zu kompliziert gespielt in bestimmten Situationen, noch den Pass hier, noch den Pass da, statt einfach oder vielleicht sich die perfekte Schussposition gesucht, statt dann einfach zu schießen und zu schauen, es gibt ja einen Rebound möglicherweise. Vielleicht treffe ich den gegnerischen Verteidiger am Schlittschuh und das Ding geht ganz komisch doch noch rein oder so. Da ist mir zu wenig. Also das muss deutlich besser werden. Ansonsten können sich die Adler gar nicht viel vorwerfen, sondern müssen das Positive sehen. Arno spielt sehr gut im Tor, macht wirklich einen sehr, sehr guten Job. Dann hast du hinten genug Aggressivität, du hast genug Spieler, die es verstehen, kompakt hinten zu stehen, den Gegner nicht kommen zu lassen, erstmal in die Zone rein. Und wenn sie in der Zone sind, dann auch nicht so wahnsinnig viele Scoring-Chances zu geben. Wenn man sich überlegt, da gibt's ja so Statistiken, die geführt werden, Laut diesen Statistiken müssten die Adler 10 Tore erzielt haben in der Serie gegen die Haie. Also 10 Tore müssten sie erzielt haben aus diesen Chancen, die sie hatten. Also da gab es so hochkarätige. Und Köln hätte nur 5 Tore erzielen dürfen in der ganzen Serie. Aber Köln hat 8 Tore erzielt und ist, wie soll ich sagen, auch in der Serie vorne mit 2-1. Also die Kölner haben aus weniger, was sie zur Verfügung hatten, mehr gemacht. Und die Adler hatten eigentlich mehr zur Verfügung, was die Spiele hergegeben haben, auch wenn man das erste Spiel mit einberechnet. Also die Adler haben es nicht geschafft, ihre Riesentorchancen dann auszunutzen. Also das ist das große Manko, das Ausnutzen der Torchancen. Und das ist so ein bisschen was, das schaffst du dann, wenn du physisch im Spiel bist, wenn du die ganzen Basics richtig machst, dann kommen diese Sachen auch leichter zumindest. Ich sage nicht, dass es dann kein Problem mehr ist, aber diese Kaltschnäuzigkeit entwickelt sich ein bisschen leichter, weil du nicht mehr über solche Sachen nachdenken musst, wenn die Basics stimmen, wenn da die Automatismen greifen.
Also die Torschusseffizienz-Statistik von gestern sagt, die Haie haben 30 Mal geschossen, davon 3 Treffer erzielt. Das heißt eine Effizienz von 10%. Das heißt, die müssen 10 Mal schießen, um ein Tor zu erzielen. Die Adler haben 2 Treffer bei 39 Schüssen. Das ist eine Effizienz von 5,13%. Also da siehst du mal, sind es einfach Schüsse, die sind ja keine Schüsse, andersrum, sind ja keine Schüsse, die aus der neutralen Zone einfach mal Richtung Pankowski abgefeuert werden. Aber das ist dann schon bei 10% Effizienz der Kölner Haie, das ist schon ein sehr, sehr guter Wert, muss ich sagen. Und wenn du auch sagst, es gibt da so diese Statistiken, hätte passieren können, so von diesen 100%igen, aber am Ende des Tages zählen halt nur die, die über die Torlinie gehen, Antti, ne? Die dann letztendlich wirklich, wirklich im Netz zappeln. Und
ganz genau, da kann man sich nichts kaufen für die Statistik, da kannst du dir nichts kaufen. Aber du weißt zumindest, wo du stehst in etwa. Weißt du, du weißt, du bist nicht chancenlos, sondern hast eigentlich, du weißt, wo du ansetzen musst, nämlich in der Chancenverwertung. Und du musst also in die Chancenverwertung reingehen. Wie kann ich die steigern? Da ist die Aufgabe dann drin. Aber da gebe ich dir zu 100% recht, kaufen kannst du dir nur Null dafür, sondern du musst es eigentlich dann zur Kenntnis nehmen, dass es auch eine Fertigkeit ist, aus wenig viel zu machen, was die Kölner gemacht haben, nicht aus wenigen Chancen viele Tore.
Und dann eben auch mal ein Tor erzwingen. Du hast es gesagt, nicht nochmal den Querpass spielen, sondern wirklich feuern und dann den Rebound suchen, nachsetzen, nacharbeiten, um das dann wirklich rein zu arbeiten. Weil am Ende des Tages, und es ist immer im Eishockey so, nicht nur in den Playoffs, sondern auch in der Hauptrunde, am Ende des Tages fragt dich keiner, wie du es gemacht hast, sondern die fragen dich nur, wie viele es letztendlich am Ende des Tages waren. Und da ist es halt dann wirklich sehr, sehr entscheidend, dass du viel, viel öfter versuchst, aufs Scoreboard zu kommen. Wenn wir jetzt nach vorne gucken, Antti, Spiel morgen, hast du da ein Bauchgefühl, hast du da eine Einschätzung? Wird es einen Wechsel im Tor geben bei den Adlern wieder oder vertraut man weiter auf den jungen Arno Tiefensee?
Also momentan ist es ja so, dass Felix ja nicht auf der Bank saß am Freitag und am Sonntag nicht. Er ist offenbar noch nicht so weit. Das heißt, ich kann es kaum sehen, dass man da das Ganze jetzt wieder ändert, dass Felix jetzt also gestern noch nicht mal auf der Bank sitzen konnte und dann morgen, also wir sind jetzt heute am Montag, wo wir aufzeichnen, und morgen dann schon wieder spielen könnte. Das glaube ich nicht. Deswegen gehe ich davon aus, dass Arno spielt. Ich weiß ehrlich überhaupt nicht, wie weit Felix momentan ist. Das ist so, da wird überhaupt nicht drüber gesprochen. Ich glaube, die Mitspieler wissen es nicht mal genau, sondern das wird wirklich sehr, sehr gut gehütet, das Geheimnis. Also Arno hat einen sehr guten Job gemacht. Von daher mache ich mir da keine großartigen Sorgen. Felix soll sich die Zeit nehmen, zurückzukommen auf alle Fälle. Das ist sicher. Mein Gefühl ist einfach das, dass es wieder ein Spiel werden muss, dass die Adler physisch besser spielen als die Kölner, also physisch diese Notwendigkeit eben dann auch sehen, dann eben körperlich den Kölnern überlegen zu sein, weil das haben sie beim Spiel 2, also am Freitag, haben sie das richtig gut gemacht. Da waren sie in den Zweikämpfen besser, haben so kompakt gespielt, dass Köln eigentlich keine Chance hatte, wenn man das sich anschaut. Also das Spiel war deutlich zu eng für den Spielverlauf, wie ich finde. Also die Torchancen waren ganz klar bei den Adlern, ganz klar besser gespielt. Nur, und da hattest du auch das Manko schon, dass du aus deinen Torchancen zu wenig gemacht hast. Du gewinnst in Anführungszeichen nur 2-1. Du hättest das Potenzial gehabt, da 4-1 zu gewinnen, aber hast es nicht getan. Also deswegen ist es einfach so, ich glaube, dass die Adler jederzeit das bessere Team sind. Nur, sie müssen es in jedem Spiel, in jedem Wechsel auch zeigen und sich keine Auszeiten nehmen, was das physische Spiel angeht, sondern da müssen sie dominieren. Weil man darf auch nicht vergessen, die Verteidigung der Haie, die sind mit Austin zum Beispiel sehr, sehr groß besetzt, haben da große, körperlich gut agierende Verteidiger. Doherty ist auch natürlich einer, der da sehr körperlich agieren kann. Also du hast, dann hast du einen guten wie ein Balen, der sehr mobil und agil ist, aber trotzdem auch körperlich agieren kann. Also die Haie sind da schon physisch gut besetzt. Auch vorne haben sie im Sturm physische Spieler. Aber du bist eigentlich als Adler überlegen, das sage ich.
Wenn du hast es eben angesprochen, die Tore. Im ersten Spiel hast du gar keinen Treffer erzielt. Beim Auswärtssieg waren es 2 und gestern waren es auch wieder 2. Letztendlich musst du, wenn du die Spiele gewinnen willst, mehr als 2 Treffer auch erzielen. Also du musst wirklich dafür arbeiten, da hinzukommen, wo es weh tut, das ist vorm gegnerischen Tor, und dann wirklich versuchen, einfach mehrere eigene Treffer zu erzielen, weil Köln hat definitiv Offensivpower. Du darfst natürlich aber auch die Defensive nicht vernachlässigen, du musst diszipliniert spielen, also das ist schon, da muss schon unglaublich viel zusammenlaufen in den Playoffs. Du musst wirklich in jedem Bereich absolut top sein, und du hast es auch angesprochen, es ist heute Montag, während wir aufzeichnen und über die vergangenen 3 Spiele sprechen. Parallel, Antti, wird die Mannschaft jetzt den Bus besteigen und sich wieder auf den Weg machen. Wir sprechen drüber, die Jungs fahren zur nächsten Aufgabe. Wird man sich vornehmen, zu sagen, hey, wir müssen mehr in die Offensive investieren? Oder glaubst du, dass es auch mehr darum geht, zu sagen, hey, besser verteidigen, weiterhin diszipliniert bleiben, an unsere Stärke glauben? Oder wird es da eine konkrete Marschroute geben, wirklich zu sagen, hey, der Verteidiger schaltet sich mehr offensiv ein, wir versuchen, die Kölner im Aufbauspiel schon mehr unter Druck zu setzen? Oder trittst du auswärts dann doch ein bisschen kompakter im zum Beispiel in der neutralen Zone auf?
Ich glaube, dass die Adler gar nicht kompakter auftreten müssen. Sie haben beim Spiel am Freitag den Kölnern das Leben brutal schwer gemacht. Die Kölner sind eine Mannschaft, die sich da schon ein bisschen vorkämpfen muss. Die müssen da schon körperlich agieren, um sich da dann auch den Platz zu schaffen in der Zone des Gegners. Deswegen ist es auch sehr gut, wie die Adler da bisher dagegen gehalten haben. Nehmen wir das erste Spiel mal aus. Da waren nicht alle Sachen so richtig gut. Da war dann auch noch das Problem, dass Felix dann seitdem angeschlagen ist, offensichtlich seitdem ersten Spiel, lassen wir das mal so stehen. Ja, also ich glaube, dass die Adler gar nichts ändern müssen, sondern sie müssen nur im Prinzip den Weg zum gegnerischen Tor, was da um das Tor rum passiert und beim Eintritt in die Zone des Gegners, wie geradlinig spiele ich, wie versuche ich direkt Richtung Tor zu kommen, wenn ich es nicht schaffe, muss ich versuchen, aus den Ecken schnell rauszukommen, und alles, was ich mache, muss irgendwie das Ziel haben, vors Tor zu kommen, Richtung Tor zu spielen und da die Abschlüsse einfach aus allen Lagen feuern. Und du hast ja auch teilweise Jungs vorm Tor stehen. Also es ist nicht so wie im ersten Spiel, dass du einfach zu wenig auch Pankowski da forderst in seinem Tor, dass du keine Jungs vorm Tor stehen hast, sondern du hast im Prinzip vieles richtig gemacht. Jetzt musst du nur noch wirklich die Scheiben noch mehr zum Tor bringen, damit du es einfach erzwingst, dieses Tor. Dir nutzt ein schönes, schön herausgespieltes Tor nicht so wahnsinnig viel in den Playoffs, sondern das dreckige Tor ist, glaube ich, genauso wertvoll wie das schön herausgespielte Tor. Also von daher muss man da mit Sicherheit ansetzen. Das ist das Einzige. Also noch kompakter zu spielen, glaube ich, ist nicht die Lösung, weil man darf eins nicht vergessen, je kompakter du spielst, desto mehr geht's auf Kosten der Offensive. Umgekehrt, wenn du offensiver spielst, gibst du immer ein kleines bisschen von der Defensive defensive Preis. Das heißt also, du brauchst die perfekte Balance. Und die Balance ist da. Nur, wie gesagt, der Abschluss der Tore, das ist momentan das große Problem. Und wenn ich noch ganz kurz über ein paar Spieler was sagen kann, Ulle, wer mir besonders positiv aufgefallen ist, ist Taro Jentsch, der ein Tor erzielt hat, einen Assist hat, wirklich in diese Reihe mit McInnes und Rendulic sehr, sehr gut reinpasst. Also da muss man sagen, der macht einen richtig guten Job. Wer mir auch sehr, sehr gut gefällt, wer sehr energetisch stark spielt und auch tatsächlich was kreieren kann, ist ein ganz junger Spieler, Simon Thiel, gebürtiger Mannheimer, der gestern wirklich ein tolles Spiel abgeliefert hat. Also sehr engagiert, wenig Fehler. Also da muss man sagen, das war wirklich richtig gut von den beiden. Die will ich jetzt einfach mal so hervorheben, ohne jetzt zu sagen, jemand anderes war schlecht. Aber die sind mir besonders positiv aufgefallen, muss man sagen. Also das gefällt mir sehr, sehr gut, was die beiden machen. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass andere nicht gut genug sind, aber das wollte ich nochmal hervorheben. Und auch ein Arno hat einen sehr guten Job gemacht.
Da gehe ich mit dir mit. Mir hat Taro Jentsch auch extrem gut gefallen. Arno sowieso schon über die gesamte Saison, auch mit der Anzahl an Spielen, die er bekommen hat, ist er da unglaublich reingewachsen. Aber Anti, ich glaube, wir können noch so viel philosophieren, thematisieren, besprechen, ansprechen, drüber sprechen, Vermutungen aufstellen. Ich glaube, das, worauf wir uns alle freuen, ist, wenn es wieder soweit ist, dass der Puck fällt, dass die Mannschaften bereit sind, die Zweikämpfe starten, Vorcheck, Backcheck, Paycheck, hätte ich fast gesagt. In den Playoffs geht's lediglich ums Weiterkommen. Also da freue ich mich unglaublich. Einfach diese ganzen Konstellationen. Es steht überall 2-1. Es ist überall unglaublich eng. Wir haben gesagt, im Vorfeld, wir zwei, bevor noch nicht on-air geblinkt hat, bevor die Aufnahme noch nicht gestartet war, wir wollen ganz kurz auch mal in die DL2 gucken. Da laufen die Playoffs ja auch und da sieht es fast ein bisschen deutlicher aus. Die Kassel Huskies, der absolute Favorit, führt mit 3-0 in der Serie gegen die Lausitzer Füchse. Dann Ravensburg, gestern einen Dämpfer gehabt, da steht es 2-1 in der Serie gegen Landshut. Und Kaufbeuern, die die Hauptrunde auf Platz 3 abgeschnitten haben, spielen gegen den EC Bad Nauheim. Und da steht es 0-3 aus Sicht der Kaufbeurer. Da führt Nauheim. Und für mich die spannendste Serie ist, zwei Aufstiegsaspiranten spielen in der ersten Playoff-Runde gegeneinander. Die Krefeld-Pinguine gegen die Dresdner Eislöwen. Und da führt Krefeld mit 3-0. Also da gibt es drei Serien, wo es schon 3-0 steht. Eine zwischen Ravensburg und Landshut, 2-1. Also da ist das Playoff-Pflänzchen beziehungsweise der Playoff-Baum schon ein bisschen blütenvoller. In der DL2 gibt es natürlich auch die Playouts, nennen die sich, die Playdowns. Da steht es zwischen den Eispiraten Krimmitschau und den Bayreuth Tigers 2-1 nach Spielen und die Heilbronner Falken spielen gegen die Wölfe aus Selb und Heilbronn liegt in Spielen auch mit 1-2 zurück. Wie ist deine Einschätzung, deine Meinung, oder ich rock's gleich runter, Anti, dein Fazit, wenn man Richtung DL2 guckt. Was hast du da für ein Zwischenzeugnis abzugeben in der ersten Runde?
Also wir gucken zumindest mal bisschen genauer die Heilbronner Falken an, die gestern das erste Mal gewonnen haben. Und da muss man sagen, dass die Falken in dieser Saison sehr enttäuscht haben. Auch natürlich viel Pech hatten. Jeremy Williams zum Beispiel war lange verletzt. Einer, der quasi mindestens einen Punkt pro Spiel macht und sehr, sehr erfahrener, starker Spieler ist, der sehr, sehr viel Erfahrung in den oberen Ligen hat. Also da haben sie bisher sehr viel Pech gehabt, sehr viel, aber auch Unvermögen gehabt. Das hat dann auch nicht gestimmt. Trainerentlassung und. Und dann liegen sie 0-2 gegen die selber Wölfe hinten in der Serie und gewinnen dann gestern eben 3-2. Spielen sich so dann auch wieder dann in die Serie zurück. Aber es ist noch ein ganz langer Weg für die Heilbronner, um die Klasse zu halten. Wenn sie es schaffen sollten, die Serie gegen Selb zu gewinnen, das wäre fast, ja, ich will nicht sagen eine Sensation, aber das wäre absolut eine Überraschung, muss ich sagen, was dann im letzten Playout dann stattfindet. Das muss man dann sehen, also wenn es dann wirklich um den Abstieg geht. Aber da muss ich sagen, da ist mein Fazit eher so. Ich hoffe, ich drücke den Heilbronnern die Daumen, das ist ja völlig klar, aber die haben noch einen langen Weg vor sich. Was ganz interessant ist im Übrigen, weil alle gesagt haben, naja, Kassel rockt die Liga, so war es ja auch, überhaupt keine Frage. Sie tun sich gar nicht so leicht gegen die Lausitzer Füchse, die es ja grad und grad aus den Pre-Playoffs dann in die Playoffs geschafft hatten. Die haben also eigentlich sehr gut gespielt. Sie haben zu Hause zweimal auch, einmal bisher zu Hause gespielt und da direkt dann geführt. Zweimal in den Spielen geführt, also auch beim Spiel gestern in Kassel haben sie 1-0 geführt. Dann hat's Kassel zu Ende gespielt. Aber die fordern die Huskies auf alle Fälle, die Lausitzer Füchse. Und dann muss ich sagen, bei Kaufbeuren, die habe ich eigentlich in den Playoffs besser gesehen. Also die liegen jetzt 0-3 hinten gegen Nauheim. Nauheim hatte ich mich ja schon mal geoutet, ist so ein bisschen was wie eine meiner Lieblingsmannschaften in der zweiten Liga. Nauheim macht das sehr, sehr gut. Und warum ich Kaufbeuren eigentlich als Favorit gesehen habe, weil die eigentlich sehr, sehr diszipliniert gespielt haben, sehr kompakt spielen konnten, guten Torhüter haben mit Fiesinger. Also da habe ich gedacht, okay, sie werden da die erste Runde recht einfach überstehen. So sieht's momentan nicht aus. Krefeld, Dresden, okay. Krefeld war die bessere Mannschaft. Nur weil Dresden die Ambition hat, aufzusteigen, macht das sie nicht zu einem besseren Team an sich. Und dann Ravensburg. Okay, Ravensburg ist einer der Top-Favoriten. Also, dass die 2-1 gegen Landshut führen, ist jetzt keine große Überraschung. Das ist mein Fazit jetzt über die zweite Liga.
Ja, also da freue ich mich auch immer drauf, da vor allem zu verfolgen, was die Kassel Huskies machen, die ja unbedingt hoch wollen, die die Liga so stark dominiert haben, wie es da weitergeht. Und aktuell sieht es ja wirklich so aus, als fahren sie ihre Ergebnisse ein. Ja, sie werden gefordert, zweimal zu Hause 4-1 gewonnen, einmal ein knapper Auswärtserfolg mit 2-1 in der Lausitz. Aber man macht seine Hausaufgaben, Antti. Und
so ist es.
Gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Drei Siege eingefahren, haben jetzt die Möglichkeit, in Weißwasser die Serie zuzumachen, ins Halbfinale einzuziehen. Wir werden es mit viel Spannung beobachten, aber ich bin ganz ehrlich, also mein Hauptfokus ist definitiv auf die DEL und danach gucke ich mal ein bisschen runter. Du hast jetzt viel über die Heilbronner Falken auch gesprochen, da gucke ich erst in der Reihenfolge an Nummer 3 dann da mal drüber und guck, was da so passiert. Um noch weiter in den jüngeren Sektor zu gucken, die Jungadler Mannheim, die U20 DNL. DNL steht für Deutsche Nachwuchsliga, quasi die Top-Elite-Liga des deutschen Nachwuchs-Eishockey, spielen in Spiel 5 morgen Abend gegen den ESV Kaufbeuren im Halbfinale. Es läuft immer so ab, dass du der besser Platzierte spielt zweimal zu Hause, danach zweimal auswärts und bei einem möglichen Spiel 5 nochmal beim besseren Platzierten. Also die Jungadler haben den Auftakt im Halbfinale einmal zu Hause verloren, einmal gewonnen. So war es jetzt auch parallel in Kaufbeuern. Einmal verloren, einmal gewonnen, dementsprechend 2-2. Morgen Abend gibt es Spiel 5 in der Halbfinalserie um den Einzug ins Finale. Und der Finalgegner wartet schon, Antti. Es sind die Kölner Haie.
Die Kölner Jungheier, ja.
Die haben sich gegen die Eisbären Berlin, die Eisbären Juniors heißen sie, in der U20 durchgesetzt mit 3-1 im Halbfinale. Das war übrigens das letztjährige Finale. Da hatten sich die Eisbären gegen die Haie durchgesetzt. Jetzt haben die Haie im Halbfinale die Oberhand behalten und warten auf einen Finalgegner. So viel zu der Jüngeren, zu den Stars von morgen. Lieber Antti.
So ist es, genau. Also am Dienstag, wer nicht nach Köln fahren kann, kann sich, ich glaube 18 Uhr geht's los, in der Nebenhalle Süd, kann sich das Ganze anschauen und dann später im Webradio dann die Adler verfolgen oder natürlich auf Magenta Sport. Gibt's ja beides, Gott sei Dank. Also sehen und hören wird euch hoffentlich nicht vergehen, sondern ihr könnt euch aussuchen, was ihr wollt. Ulle, wir sind am Ende, aber meine Frage ist eine sehr aktuelle Frage. Und zwar, ich hatte eigentlich, was Playoffs betrifft, drei Fragen vorbereitet. Aber weil es jetzt so aktuell ist und die Adler betrifft, es ist eine Sache. Du als Stürmer, du warst ein Stürmer, der, sagen wir mal, bekannt dafür war, in allen drei Zonen, wie man heute sagen würde, gut zu spielen. Du hast immer wieder auch Saisons gehabt, wo du sehr gut gepunktet hast, wo du richtig stark warst. Dann gab es aber auch mal innerhalb auch guter Saisons, wenn du auch gut punktest, plötzlich auch 2, 3, 4, 5 Spiele, wo man mal nicht so offensiv beiträgt, wie es bei den Adlern momentan gerade eben ist. Daher meine Aktualität in der Frage, was hast du gemacht, wenn die Offensivproduktion ins Stottern kam?
Kenne ich nicht. Hat bei mir, da war nie Sand im Getriebe im Vorwärtsgang.
Von was redest du, Antti?
Am Anfang nimmst du das bewusst ja gar nicht wahr. Du hast Phasen als Spieler, wo du kannst hinschießen, wo du willst, und irgendwie findet der Puck den Weg ins Tor. Es ist aber wie mit dem Wetter, Antti. Wenn du dich über Sonnenschein freust, kann dir einer über den Weg laufen, der sagt, mach dir keine Sorgen, es regnet irgendwann mal wieder. Und wenn du so frustriert bist, weil du rausguckst und es regnet, kommt auch einer vorbei, legt dir die Hand auf die Schulter und sagt, mach dir keine Sorgen, irgendwann scheint wieder die Sonne. Und so ist es im Leben eines Stürmers auch. Du hast Phasen, da triffst du, und es ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass mal Phasen kommen, wo es nicht so läuft. Und da musst du dich aber daran besinnen, was du damals getan hast, dass es gut lief. Du hast ja auch dafür gearbeitet. Das heißt, wenn ich 5-mal schieße, zum Beispiel im Training, und 3 davon schlagen neben am Tor in der Bande oder im Glas ein und einer geht am Pfosten, dann hat ein Schuss von den 5 die Möglichkeit, den Weg ins Tor zu finden, weil ich es bei 4 selber gesteuert habe, dass sie eben nicht das Tor treffen. Dann habe ich mich darauf wieder fokussiert, wenn ich 5 Schüsse im Training habe, dass alle das Tor treffen. Also zwing den Torwart dazu, Fehler zu machen. Und das Gleiche ist es im Spiel auch. Wenn ich nur einmal schieße, dann muss ich wirklich Glück haben, dass der auch reingeht. Aber wenn ich 3, 4, 5-mal dazu komme zu feuern im Spiel, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch eine viel, viel größere. Ich habe es dann oft so gemacht, dass ich versucht habe, einfach ein paar Prozent härter zu schießen, also sprich mehr reinzulegen. Was aber für mich auch ein wichtiger Faktor war, der geholfen hat, ist, dass ich, bevor ich aufs Eis gegangen bin, mich öfter mal irgendwohin zurückgezogen habe, wo es ein bisschen ruhiger war. Und mir meine letzten Tore einfach nochmal vorgestellt habe. Ich habe die Augen zugemacht und bin die durchgegangen. Vielleicht war es ein Tor auswärts, vielleicht war es ein Tor zu Hause, ein Überzahltreffer, vielleicht ein Shorthander. Einfach diese Emotionen nochmal hochholen in dir selber, wie sich das angefühlt hat, was du in dem Moment gemacht hast, weil das sind einfach Glückshormone, die du dann aktivierst, die du dann freisetzt. Und dieses Gefühl, wenn du mit so einem Gefühl dann rausgehst aufs Eis, das ist ein tolles, als wenn ich mir denke, oh Gott, letztes Mal, das hat nicht funktioniert, im Warm-up ist das schon blöd gelaufen. Du musst einfach wirklich versuchen, gute Stimmung für dich selber zu kreieren. Das habe ich dann oft gemacht. Aufgrund der heutigen Zeit ist es ja auch möglich, sich dann nochmal Spiele anzugucken, wo du einen Treffer erzielt hast, auf der Magenta Sportseite zum Beispiel, oder wenn die Adler das dann nochmal posten, die Video-Highlights von den vergangenen Spielen. Schau dir 2, 3 so Dinge an, wo du getroffen hast, und das setzt echt gute Gefühle frei. Das waren immer so Mittel, an denen ich mich bedient habe. Und ich habe mir dann natürlich auch Leute um mich rum gesucht, die gesagt haben, hey, zum Beispiel ein Antti Soramis, der gesagt hat, Ulle, heute machst du einen. Ich hab's im Blut, ich hab's im Urin, heute klappt's bei dir. Und das tut gut. Such dir keine Leute, die sagen, ah, letztes Mal, was hast du denn gemacht? Außer gute Freunde, nichts getroffen, oder? Solche Leute brauchst du in solchen Phasen nicht, sondern such dir Leute, die dir gut zusprechen, die dir auf die Schulter klopfen. Aber besinn dich auch wirklich deine eigenen Stärken und such dir deine eigenen kleinen Hausrezepte, die dir helfen, dass es einfach wieder besser läuft. Und es ist oft so, auch im Eishockey-Nachwuchs oder oft, du hast nicht viele Leute um dich rum, die an dich glauben. Oft sind es wirklich deine engen Vertrauten, deine Freunde, deine Familie und du selber. Du musst an dich glauben, an deine Stärken, weil Leute erwarten dein Scheitern, rechnen mit deinem Scheitern, wetten auf dein Scheitern.
Nee. Freuen sich am Scheitern.
Freuen sich am Scheitern. Ja, das ist leider manchmal auch die Mentalität. Und deswegen glaub an dich selbst, glaub an deine Stärke, arbeite daran, hol dir gute Bilder in den Kopf und geh raus und versuche es umzusetzen.
Das mache ich.
So, einmal ein mentaler Podcast. Christoph Hohlmann.
Weißt du, wir nehmen jetzt den letzten Abschnitt und schicken den an die Jungs von den Adlern und die sollen sich das Ganze anhören. Hört sich sehr, sehr schlüssig und sehr gut an. Und auch danach, dass jemand eben aufgeräumt in seinem Kopf war und aufgeräumt hat Und ja, so habe ich die auch erlebt in den Phasen, wo es bei dir nicht so geklappt hat. Tolle Nummer, Christoph. Wir hoffen uns, dass die Adler das so umsetzen, wie du es jetzt ganz zum Schluss hinten raus gesagt hast. Und dass die Jungs genauso in sich gehen und dann eben mehr aus ihren Chancen machen. Dann wird es den 2:2 Ausgleich geben in der Serie gegen die Kölner.
Ich freue mich auf die Spiele. Ich freue mich, wenn der Puck fällt. Und ach, Anti, das wird eine spannende Woche. Eine richtig, richtig spannende Woche. Ich freue mich, wenn wir das Ganze wieder besprechen, analysieren, thematisieren. Vielleicht irgendwann auch mal mit dem Taktikboard, mit der Taktiktafel und mit dem Stift. Und da werden wir alles mal aufmalen. Dann wird das Ganze nicht nur besprochen, sondern wird das Ganze auch noch bunt bemalt.
So, mach was.